Gut, dann fangen wir mal an. Ich bin heute die Vertretung für den Professor Potlesch. Mein Name ist Thorsten Konrad. Ich bin in seiner Arbeitsgruppe Doktorand. Und zurzeit der Einzige, der da ist, der die Vorlesung gehört hat. Also darf ich das jetzt machen. Das ist die erste richtige Vorlesung nach der Einführung letzte Woche. Heute ist relativ entspannt. Ich erzähle euch ein bisschen was zu paar Einheiten. Ein bisschen was, was überhaupt mit Energie gemeint ist. Relativ großer Aspekt in dieser Vorlesung ist so ein kleiner wirtschaftlicher Punkt, weil Energie auch immer Geld kostet und mit Geld regiert die Welt. Also muss man gucken, dass wir das irgendwie in Einklang kriegen. Da gibt es heute Charts, Graphen, was weiß ich nicht alles. Die meisten sind davon aber nicht prüfungsrelevant. Also wie auch immer. Wen es genauer interessiert, der kann hier nochmal ein bisschen in der Literatur schmökern. Gibt verschiedenste Paper, Bücher, die alle mit Energien zu tun haben. Natürlich ist das Fachgebiet der Energiegewinnung bzw. der Energieumwandlung ein relativ großes Thema. Von Kernkraftwerken bis hin zu erneuerbaren Energie und den ganz klassischen alten fossilen Brennstoffen. Und zu allen gibt es Unmengen von Literatur. Hier sind ein paar aufgelistet. Ich habe davon keins gelesen. Kommen wir zur Vorlesung. Die Vorlesung heißt der Physik der Energiegewinnung. Ist eigentlich ein falscher Begriff. Weil, wie ihr hoffentlich wisst, kann man Energie nicht gewinnen, sondern man kann sie nur in etwas umwandeln, was wir nutzen können. Weil Energie ist im Universum immer gleich. Das heißt, wir können nicht einfach so mehr Energie erzeugen, sondern müssen eine bestehende Form der Energie so umwandeln, dass wir sie weiter nutzen können. Deswegen ist das hier unten, Physik der Energienutzung, eigentlich ein besserer Begriff für die Vorlesung. Wenn wir jetzt über Energie sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über diesen Buchstaben E, sondern vor allem auch über Energieträger, über Energieverbrauch und über die Energienutzung, die wir allgemein im Alltag haben. So, nur mal ganz anschaulich betrachtet, wie man sich das in Größenordnungen vorstellen kann. Der Weltenergieverbrauch sind 17 Milliarden Tonnen Steinkohleäquivalent im Jahr. Steinkohleäquivalent ist quasi eine Einheit in der Energiebranche, sage ich mal, die uns ungefähr angibt, wie viel Energie wir kriegen, wenn wir ein Kilo Steinkohle verbrennen. 17 Milliarden Tonnen Steinkohleäquivalent sind dabei 17.000 Gigawatt. Also schon mal ein bisschen was. Und wenn man sich das mal ungefähr als Größenordnung vorstellen will, sind 17 Milliarden Tonnen Steinkohleäquivalent ungefähr so groß wie das Wettersteingebirge. Wer schlecht in Geografie ist, so wie ich, das gehört in die Alpen. Und das da, die Zugspitze, das ist der höchste Berg Deutschlands mit 2900 Metern. Nur mal so als großen Ordnung. Da unten ist dann zum Beispiel der Dom, nur mal als Vergleich. Also man sieht schon, Energieverbrauch pro Jahr, wenn man das rein mit Steinkohle aufwiegen will, ist relativ hoch. Wir verbrauchen relativ viel davon. Plus, wenn man sich das weiter anguckt, dass von diesen 17 Milliarden Tonnen, 12 Milliarden Tonnen immer noch fossile Energieträger sind, ist das eine Menge. Und fossile Energieträger sind relativ dreckig und auch relativ begrenzt. Das heißt, auf ewig können wir so wahrscheinlich nicht weitermachen. Das Ganze hängt aber auch mit der Weltwirtschaft zusammen, nicht nur mit der Umwelt. Wenn man sich das mal genauer anguckt, gibt es auch sowohl von Wissenschaftlern als auch von Wirtschaftlern verschiedene Aufsätze und Paper, wie der Klimawandel allgemein unsere Weltwirtschaft auch bedroht. Aktuell verwenden wir 1% des Bruttoinlandsproduktes weltweit dafür, um die Effekte des Klimawandels aufzuwiegen. 1% klingt jetzt aktuell noch gar nicht so viel, aber in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, das nur noch 32 Jahre weg ist, sind wir schon dann bei 20% des Weltbips. Und das ist schon ein bisschen mehr. Darum geht es jetzt nicht einfach nur um Sachen aufzuwiegen wie Dürren oder Wetterkatastrophen wie die Hurricanes oder die Typhoons, sondern da geht es quasi um alles. Auch um die Ausbreitung der Sahara, Abholzung. Die Abholzung, also da geht quasi alles mit rein, was irgendwie mit dem Klima zu tun hat, was wir dann später bezahlen müssen. Ja.
Betrifft das nur einfach, um den Klimawandel zu stoppen oder entgegenzuwirken oder sogar vielleicht...
Das geht nur um die Folgen. Da haben wir noch nichts gemacht, um gegen das Klima anzugehen. Da geht es nur darum, um mit den Folgen klarzukommen. Was gibt es als Alternative, um den Klimawandel ein bisschen zu stoppen? erste Gedanke wäre natürlich erneuerbare Energien. Ist allerdings nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn erneuerbare Energien haben aktuell das Problem, dass sie nicht stetig Strom liefern. Photovoltaikanlagen funktionieren nur tagsüber. Windkraftwerke funktionieren nur, wenn es windig ist. Und der große Problem dabei ist die Energiespeicherung. Akkus sind teuer, deswegen ist so ein Tesla auch leider 100.000 Euro schwer und nicht nur so wie ein Golf, obwohl der auch schon ganz schön teuer ist. Das Problem halt dabei ist aber nicht nur, dass wir die Energie speichern müssen, sondern dass auch die Stromnetze, die wir jetzt aktuell überall verbaut haben, sehr, sehr statisch sind. Das heißt, wenn wir jetzt unser Stromnetz haben, brauchen wir einen gewissen Stromverbrauch, um die Stromeinspeisung zu kompensieren. Speisen wir in das Stromnetz mehr Strom ein, als wir verbrauchen, kollabiert unser Stromnetz. Das heißt, wenn wir jetzt einen besonders windigen Tag hätten, mit besonders viel Sonne, erzeugen wir mehr erneuerbare Energien, als wir verbrauchen können, und unser Stromnetz geht dabei kaputt. Deswegen gibt es eine neue Börse seit ein paar Jahren, das ist die Strombörse, wo zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hat Deutschland seinen Strom nach Frankreich verkauft und Frankreich für jede Kilowattstunde 700 Euro bezahlt, dass Frankreich den Strom von Deutschland nimmt. Einfach nur, um das Stromnetz zu schützen. Ist natürlich jetzt doof, jemand anderen zu sagen, verbrauch meinen Strom und ich gebe dir dafür Geld. Aber so funktioniert das leider. Und alles, was das kostet, wird halt umgelenkt auf uns. Oder auf euch oder sie. Ich sag einfach du. Also auf euch. Das heißt, diese Energievergütung, diese Umlagen, diese EEG-Umlage, die dadurch entsteht, sind quasi alle Kosten, A, das Instandsetzen des Netzes, das Aufbauen des Netzes, aber auch, dass wir unseren Strom teilweise loswerden müssen. Also wenn einer eine Geschäftsidee hat, irgendwie ein großes Feld, 1000 Wattstrahler drauf und einfach sagen, hier, ich nehme deinen Strom, wenn du zu viel hast, könnte funktionieren. So, kommen wir mal ein bisschen zur Physik. Energie an sich ist hoffentlich ein Begriff. Wenn nicht, dieser Begriff kommt aus dem Griechischen, heißt innere Arbeit. An sich jetzt nicht so physikalisch, aber da kommt der Name halt her. Energie ist eine fundamentale Größe, die nicht erzeugt oder vernichtet werden kann, hatte ich gesagt. Sie kann nur von der einen Form in die andere Form umgewandelt werden. Das ganze Ding ist das Noether-Theorem. Dieser Name könnte mal wichtig werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Und die Einheit ist das Joule, was ihr hoffentlich kennt. Jetzt haben wir schon das Steinkohle-Äquivalent kennengelernt. Das heißt, es gibt nicht nur das Joule als Einheit, sondern es gibt ein paar mehr. Die bekanntesten sind eigentlich hier vorne die zwei, das Joule und das Elektronenvolt. Elektronenvolt vor allem in der Physik wichtig. Und der Rest ist so für den Alltag. Also das Kalorien kennt ihr jeder. Hier hinten haben gerade ein paar Donuts gegessen. Da sind ein paar mehr Kalorien drin. Kilowattstunde ist das, was ihr von eurem Energieanbieter bezahlen haben wollt. Und Kilogramm Steinkohle-Äquivalent ist das, was ich eben erwähnt habe. Und hier halt die Umrechnung. Der einzig wichtige Schritt ist eigentlich das da. Das sollte man wissen, wenn man Physik studiert, wie man von dem einen auf das andere kommt. Der Rest ist, naja. Wenn man dann größer wird, gibt es natürlich dann die Umrechnungsfaktoren für die Größenordnungen. Nach oben hin ist das Petajoule. Das kann man ungefähr mit dem Verbrauch für Deutschland, den Jahresverbrauch an Strom für Deutschland rechnen. Und unten gibt es dann das Exajoule, das ist dann der weltweite Stromverbrauch. Und hier sieht man dann nochmal ungefähr die Steinkohle-Äquivalente dazu. So, jetzt ist Energie nicht nur eine Form, wie wir sie normal kennen, sondern auch alles, was Masse hat, ist Energie. Das wissen wir spätestens seit Einstein. Solltet ihr spätestens wissen seit Kern und Teilchen 1. Zwar ist der physikalische Zusammenhang zwischen Energie und der Masse die Beziehung mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. E ist gleich mc Quadrat, das ist wahrscheinlich die Form, die jeder Mensch irgendwo schon mal gehört hat. Funktioniert wie folgt. Und zwar ist es das erste Mal, das glaube ich richtig aufgefallen, oder kann man sich das vorstellen bei der Kernfusion oder bei der Kernspaltung. Wenn ich mir jetzt zwei Wasserstoffatome angucke und die oder zwei Deuterienatome angucke und die zu einem Heliumatom werden lasse, ist das Heliumatom leichter als die zwei Deuterium-Atome, die ich vorher reingesteckt habe. Also geht Masse verloren und diese Masse, die verloren geht, wird dabei in Energie umgewandelt. So ganz plump gesagt. So macht auch die Sonne Energie. So versuchen wir das auch. So hat es bisher noch nicht funktioniert. Andersrum die Spaltung. Wenn ich einen Kern nehme und den auseinanderkloppe, geht auch wieder Energiegewinnung, weil die beiden anderen Kerne zum Schluss leichter sind. So, jetzt habe ich schon sehr viel mit dem Begriff Energie gearbeitet. Jetzt kann man den auch noch genauer definieren und in verschiedene Begriffe aufteilen, weil wir gesagt haben, Energie tritt in verschiedenen Formen auf und wir gewinnen Energie, indem wir sie von der einen Seite zu etwas anderem machen, mit dem wir umgehen können. Die gängigsten Energieformen, die wir dabei betrachten, ist ganz klar die mechanische Arbeit. Das ist im Grunde das, was wir immer erreichen wollen. Das heißt, wir stecken etwas ins Auto, das Auto macht irgendwas und wir können uns fortbewegen. Wir nutzen also die Fortbewegung. Also die kinetische Energie ist das, was wir haben wollen meistens. Dann gibt es die Wärme. Wärme ist meistens das, was wir nicht haben wollen, was uns immer unsere Energiebilanz kaputt macht und auch alles ein bisschen ungünstig macht. Das beste Beispiel ist davon die Glühbirne, die klassische. Die hatte, ich weiß gar nicht mehr wie viel Watt, 40 Watt oder sowas. Und davon ging irgendwie 5 Watt in Lichtleistung und der Rest ging als Wärme verloren. Das heißt, da sieht man schon, Wärme ist jetzt das, was wir möglichst vermeiden wollen. Auch in großen Anlagen, wenn wir jetzt den LHC oder sowas angucken, den großen Beschleuniger in Genf beim CERN, auch da ist Wärme das, was wir vermeiden wollen, weil es uns einfach alles teurer und nicht so effizient macht. Gut, mechanische Bewegung habe ich schon gemacht. Ruheenergie, potenzielle Energie, ganz klar, kennt ihr schon noch aus der Schule. Wichtig für Wasserkraftwerke beispielsweise. Energie elektrischer Ströme und Ladungen. Besonders wichtig in der Heutezeit, weil nichts geht mehr ohne Strom. Panik bricht aus, wenn der Strom ausfällt. Also brauchen wir den ganz dringend. Strahlungen ebenfalls, elektromagnetische Strahlung und Felder, weil ein Sonntag ohne WLAN ist nichts. Also brauchen wir auch da Energie. Chemische und nukleare Energie, das denke ich auch klar. Chemische Energie in den Bindungen, das heißt, ich habe ein Atom, ich habe Atome, die bringe ich in ein gewisses Gitter. Dazu brauche ich Energie, die ich in das System reinstecke, die in den Bindungen gespeichert wird. Breche ich diese Bindungen wieder auf, zum Beispiel indem ich Kohle verbrenne, gebe ich diese Energie wieder frei und kann sie wieder anderweitig nutzen. Ebenso wie bei der nuklearen Bindungsenergie, wie eben erklärt. So, jetzt haben wir diese verschiedenen Energieformen. Und wie schon gesagt, die haben alle einen unterschiedlichen Stellenwert für unser alltägliches Leben, weil wir manche von denen nutzen können, wie mechanische Bewegungsenergie, und andere nicht, wie Wärme. Das heißt, man hat die Wertigkeit definiert und die Wertigkeit gibt quasi an, wie gut diese Energieform für uns nutzbar ist. Dann gehen wir die mal durch. Das erste ist die Arbeit. Das kennt jeder aus dem ersten Semester. Muss ich nichts zu sagen. Kommen wir zur Wärme. Die Wärme wird mit Q bezeichnet. Die gängigsten Einheiten für die Wärmeenergie sind Joule, Kalorien und Kilowattstunde. Später haben wir dann die Elektronenvolt bei den Bindungsenergien und so. Also es gibt verschiedene Konfessionen, welche Einheit bei welcher Energie benutzt wird. Aber wenn ihr immer mit Joule rechnet, macht ihr eigentlich nichts falsch. So. Die Wärme ist auf mikroskopischer Ebene immer eine Form von Bewegung. Das heißt, alles, was sich bewegt, hat eine gewisse Wärmeindus. Wenn sich etwas nicht mehr bewegt, dann ist es bei 0 Kelvin, dem absoluten Nullpunkt, wo sich nichts mehr bewegen kann. Wie macht sich diese Bewegung jetzt kundbar? Wenn wir jetzt beispielsweise unser mehrkettiges Atom angucken, Molekül angucken, beispielsweise Wasser, haben wir oben den Sauerstoff, unten die beiden Wasserstoffatome. Und die Wärme, das ist, fangen die an, in verschiedenen Freiheitsgraden zu oszillieren. Je wärmer es wird, desto mehr oszillieren die. Das heißt, Wärme ist eine Form der Bewegung und bildet sich in verschiedenen Freiheitsgraden an. Wenn wir jetzt in einem chemischen System mehr Wärme hinzufügen, wie beispielsweise diesem Wasser, Wasser ist in der flüssigen Form durch Van der Waals-Kräfte gebunden und bleibt dadurch flüssig. Das heißt, die Atome sind nicht fest miteinander gekoppelt, sondern haben relativ lose Bindungen. Je mehr sich diese Atome bewegen, je mehr wir Energie da reinstecken, desto mehr schwächen wir diese Bindungen und irgendwann brechen die auf. Das heißt, die Atome werden frei, kommen aus dem Wasser raus und werden dadurch dampfförmig. Dampfförmig? Werden zu Dampf. So, Wertigkeit niedrig. Wärme lässt sich relativ schlecht speichern. Einer der besten Wärmespeicher, die wir haben, ist Wasser. Und Kaffee wird trotzdem immer noch relativ schnell kalt. Also Wertigkeit niedrig. Können wir nicht mit viel anfangen und wir können auch mit, nur weil wir es warm machen, nicht damit durch die Gegend fahren. Nächste mechanische Bewegungsenergie. Kennt hoffentlich auch jeder aus dem ersten Semester oder aus der Grundschule. Einmal für Translation, einmal für Rotation. Die Wertigkeit in dem Sinne ist hoch bis mittel. Mittel, wir können es trotzdem relativ schlecht speichern. Wenn ich jetzt ein Auto anschubse, rollt es nicht sehr weit. Allerdings ist die Wertigkeit, die Nutzbarkeit, die wir haben, relativ hoch. Das heißt, wir bewegen sehr, sehr viel, wollen uns sehr, sehr viel bewegen. Dadurch nutzen wir diese Energie sehr viel, aber die Speicherung ist leider nicht so geil. Die Ruheenergie, wichtig für Wasserkraftwerke, auch die Formel sollte bekannt sein. Wertigkeit mittel bis hoch. Vorteil bei der potenziellen Energie, die lässt sich sehr, sehr gut speichern. Also etwas anheben und irgendwo abstellen geht immer. Das Runterschubsen soweit auch. Schwierig wird es ja nur daraus, wenn es am Fallen ist, die Energie wieder rauszuziehen. Bei Wasser- und Wasserkraftwerken funktioniert es relativ gut mit einer Turbine und einem Generator. Das heißt, wir haben einen Stausee oder pumpen irgendwann Wasser hoch, lassen es fallen. Das fallende Wasser dreht ein Rädchen an, also eine Turbine, und im Generator wird dann Strom erzeugt. Funktioniert relativ gut mit Wasser. Mit allem anderen wird es schwieriger. Luft würde nicht funktionieren, Steine würde auch nicht funktionieren. Also eine nette Idee, gut umsetzbar mit einem Element und mit allem anderen. Ja. So, elektromagnetische Energie, wieder, drittes Semester sollte auch bekannt sein. Ihr merkt, es ist relativ viel zu wiederholen. Schlecht zu speichern. Ja, ich könnte mir einen Spiegel hinstellen und das Licht einfach als von links nach rechts bouncen lassen, aber da gewinne ich auch nicht viel. Deswegen ist die Wertigkeit nur mittel, allerdings nutzen wir es dann doch relativ viel, allein durch Funk, Licht, WLAN, also alles, was irgendwie Spaß macht, müssen wir mit elektromagnetischen Strahlung machen. So, die wichtigere Einheit davon ist die Energie des elektrischen Stroms. Die ist auch relativ schlecht zu speichern, weil wir sie an sich nicht speichern können, sondern wir müssen sie auch erst wieder umwandeln. Wenn wir eine Batterie haben oder einen Akku, wandeln wir auch immer erst die elektrische Energie in chemische um und dann wieder von chemisch zu elektrisch zurück. Plus, wie ihr das wahrscheinlich mitbekommen habt, so ein Akku ist auch nicht so das geilste Gerät auf dem Planeten. Auf Dauer verliert er halt auch irgendwann seine Ladefähigkeit. Das heißt, wir verlieren bei jedem Ladezugang eines Akkus verlieren wir Energie. Zwar nur minimal anfangs, aber trotzdem merklich. Chemische Energie ist wahrscheinlich die Energieform, die wir haben, die am besten zu speichern ist. Bindungseffekt der Atome und Moleküle. Wie ich eben gesagt habe, wir haben meistens etwa eine Struktur. Am besten ist es, einen Festkörper zu haben, sowas wie Kohle, das im Grunde reiner Kohlenstoff ist, das in einem Gitter aufgereiht ist und in diesem Gitter, in den Bindungen in dem Gitter ist Energie gespeichert. Wenn wir das jetzt erhitzen, brechen wir diese Bindungen auf und die Energie, die in diesen Bindungen gespeichert ist, wird wieder frei und können dann für uns anderweitig genutzt werden. Läuft meistens durch eine chemische Reaktion ab. Das heißt, wir haben auf der Anfang unsere beiden Anfangsprodukte, wie gesagt, Kohlenstoff in der Kohle, Sauerstoff in der Luft, wird zu CO2 und ein bisschen was Energie, die wir nutzen können. Mathematik. Wie halt gut zu speichern, Wertigkeit mittel ist, weil wir halt doch relativ viel Aufwand betreiben müssen. Das heißt, wir müssen Energie reinstecken, um die Energie rauszubekommen und haben jede Menge Abfallprodukte, die wir eigentlich nicht haben wollen. Aber ist aktuell immer noch, wie ihr gesehen habt, 12 Milliarden Tonnen Steinkohleäquivalent pro Jahr aktuell das Mittel der Wahl, die wir benutzen, um Energie zu gewinnen. Das nächste wäre dann die nukleare Energie. Das hier ist die Bindungsenergie, die in einem Kern drin steckt. Fragt mich nicht, was die einzelnen Terme sind. Das wusste ich mal, das habe ich vergessen. Aber das lernt ihr in Kern und Teilchen. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, da unten steht's. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. Jedenfalls, wenn man die Atomkerne speichert, wird Energie frei, und zwar der da. Ganz easy zu rechnen, kann jeder im Kopf, wenn man weiß, was das ist. Habt ihr Fragen zu den einzelnen Energieformen? Gut, weil ich hatte nämlich noch eine Folie, habe ich gerade gesehen. Und zwar, das sollte jeder schon mal gesehen haben. Wisst ihr, was das ist? Also wir haben jetzt hier quasi unsere atomare Masse, der Kerne, die einsteckende, die darin steckende Bindungsenergie und hier dann den Verlauf der einzelnen Elemente. Wir sehen hier oben bei Eisen, Eisen 56 um genau zu sein, ist der Peak. Das heißt, alles was auf dieser Seite ist, wenn wir aus einem Kern zwei machen, also die Massenzahl erhöhen, gewinnen wir Energie, bis wir dann letztendlich beim Eisen sind. Und auf der anderen Seite spalten wir dann. Das heißt, wir haben hier einen Kern, der leichter ist, schwerer ist als die beiden Dinger, wenn wir zerfallen, der Rest wird als Energie frei. Uran müsste halt dann bei 238 hier sitzen. Erst wenn wir Uran spalten, bewegen wir uns hier vor, kriegen Energie raus. Und da sehen wir jetzt auch schon, wenn wir jetzt Uran spalten, kriegen wir diesen Bereich der Energie raus. Wenn wir jetzt Deuterium fusionieren würden, kriegen wir den Bereich der Energie raus. Ist ein bisschen mehr. Das heißt, Fusion ist theoretisch, was heißt theoretisch? Fusion ist praktisch praktikabler, nee doch, theoretisch passt, ist theoretisch praktikabler als Spaltung. Nur ist aktuell der Aufwand, um eine Fusion zu betreiben, so groß, dass wir mehr Energie reinstecken müssten, als wir rauskriegen würden. Da kommt dann später in den letzten Vorlesungen zu dieser, also dieser Veranstaltung, kommt ihr dann noch zu Kaltfusionsreaktoren und Rekaltfusionsreaktoren, die sogenannten Tokamak. Relativ interessante Dinge. Funktioniert bisher noch keiner von. Jedenfalls meines Wissensstandes nach.
Es gibt ein paar Reaktionen, wo man Plasmen erzeugt hat, die stabil genug sind für eine gewisse Lage. Also man hat nur noch einen.
Ja, man, das Plasma erzeugen kann man, aber man kann auch keine Energie rausholen. Nee, und deswegen funktioniert das nicht. Also, nochmal langsam. Wir haben die Kernspaltung, ist das, was wir aktuell nutzen in der Kernphysik, also in der nuklearen Energiegewinnung, weil die Fusion noch nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir haben einen großen Kern, wie gesagt Uran. Wichtig dabei ist es meistens Uran 235, weil dieser leichter zerfällt als ein Isotopenbruder 238er Uran. Wenn wir jetzt aber Uranerz haben, ist wesentlich mehr 238er Uran drin als 235er. Schon mal doof gelaufen. Jedenfalls werden die radioaktiven Kerne dann mit langsamen Neutronen beschossen. Dadurch entsteht ein Coupon-Kern, das heißt, es ist ein Mischkern aus zwei vorher kollidierten Kernen, in dem Fall dem Neutron und dem Urankern. Dieser ist angeregt, der gibt dann Energie ab, indem er andere Teilchen wieder auseinanderwirft, in dem Fall weitere schnellere Neutronen. Und letztendlich zerfällt er dann, weil er so instabil wird, dass er keine andere Wahl mehr hat und gibt dabei Energie frei. Diese schnellen Neutronen, die dabei rauskommen, sind dann letztendlich eine Gefahr, weil die natürlich dann weitere Reaktionen hervorrufen. Und wenn man das Ganze nicht durch einen Moderator moderiert, kommt es zu einem GAU. Letztlich passiert in Fukushima, vorher passiert in Tschernobyl. Und ihr werdet auch im Laufe der Vorlesung nochmal genau auf den Tschernobyl-Unfall drauf eingehen. Und dann werdet ihr da sehen, dass Tschernobyl von Anfang an nicht hätte funktionieren können. Also wenn man da mal 5 Minuten länger drüber nachgedacht hätte, hätte klar werden müssen, dass das Ding irgendwann hochgeht. Dumm gelaufen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt einmal eine Reaktion mit einem Urankern mache, kriege ich 220 Megaelektronenvolt raus. Wenn man sich jetzt nochmal drüber nachdenkt, was passiert, wenn ich einmal ein Stück Kohle verbrenne, kriege ich 4,2 Kiloelektronenvolt raus. Das heißt, ich habe hier schon mal deutlich mehr Energie als durch ein Kohlekraftwerk. Allerdings habe ich dann hier auch, wie eben angesprochen, die Gefahr eines möglichen GAUs plus halt noch radioaktiven Müll, mit dem ich umgehen muss. Aber auch mit dem gibt es Methoden, mit denen man umgehen kann. Und zwar gibt es die sogenannte Transmutationsmethode, die aktuell in, also für Europa in Belgien näher gemacht wird. Die Sarah lächelt schon, das ist die Dame da hinten, weil die nämlich daran mitgearbeitet hat. Und zwar werden dann radioaktive Kerne weiter bestrahlt, sodass sie noch einmal zerfallen, ein bisschen Energie freigeben und dann von ihren Halbwertszeiten von mehreren tausend Jahren auf einige hundert Jahre runterfallen. Das heißt, wir können eventuell erreichen, dass wir den atomaren Müll so weit abbauen können, dass er wieder zu seiner normalen Halbwertszeit wie das ursprüngliche Erz zurückkommt. und dabei immer noch genügend Energie erzeugen, dass diese Transmutationsanlagen sich selber versorgen können. Hoffen wir mal das Beste. Hier nochmal das Verhältnis der Energien. Wie gesagt, das ist auch gut zu speichern, weil das Zeug liegt meistens irgendwo rum und ist sowieso schon fertig. Wertigkeit, Mittel. Wir haben doch großes Risiko mit dabei und auch relativ viel Müll, mit dem wir auch noch irgendwie umgehen müssen. Das zweite wäre dann die Kernfusion. Wenn man sich jetzt anguckt, Deuterium und Tritium gehen weiter zu Helium-4 und einem Neutron, plus 17,6 Megaelektronenvolt, das wir da rauskriegen. Ist schon mal ordentlich. Jetzt ist Deuterium relativ leicht, wenn man davon 1 Kilogramm benutzt, kommen wir auf wesentlich höhere Energieskalen, als wenn wir 1 Kilogramm Uran benutzen. Und ja, wie gesagt, das Problem ist halt, dass noch sehr, sehr viel Variablen drinstehen, bis diese Dinge richtig funktionieren. Aber auch darauf werdet ihr alles nochmal im Einzelnen reingehen. Ich will nur so einen kleinen Überblick geben aktuell. Okay. So. Nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen, wie wir mit Energie an sich umgehen wollen. Energie in einem abgeschlossenen System kann nicht verändert werden. Abgeschlossenes System ist beispielsweise das Universum. Das heißt, im Universum können wir den Energiewert weder erhöhen noch absenken. Wir haben immer genau dieselbe Energie im Universum. Kleinere abgeschlossene Systeme zu erzeugen ist relativ schwierig, weil auch unsere Laboratorium natürlich in gewisser Weise als abgeschlossen betrachtet werden, aber nie wirklich abgeschlossen sind. Ein mögliches abgeschlossenes System, was man sich vorstellen könnte, wäre die ideale Thermosflasche. Das heißt, ich habe die perfekte Thermosflasche gekauft, fülle da heißes Wasser rein und es bleibt auf ewig heiß. Das wäre ein abgeschlossenes System, was so natürlich nicht möglich wäre, aber nur mal so, um es nochmal genauer vorstellen zu können. Die Energie oder ein Teil von ihr kann von einer Form in die andere überführt werden. Da bleiben wir wieder bei der Thermosflasche. Das heißt, wir hätten zum Beispiel Wärme. Die Wärme wird in kinetische Energie frei, indem zum Beispiel das Wasser kurz verdampft, ein bisschen abgeht als Wasserdampf, dann wieder kondensiert und wieder zurückgeht und wieder warm wird. Das heißt, ihr könnt auch in einem abgeschlossenen System die Energie immer von einer Form in die andere umwandeln. Passiert ständig. Ist halt so. So, und wenn wir jetzt von der Idealität wieder weggehen, haben wir natürlich immer Verlustformen von der einen Form in die andere. Das heißt, wir können nicht elektrische Energie komplett in kinetische Energie umwandeln. Auch elektrische Autos geben Wärme ab. Das heißt, wir haben da keinen hundertprozentigen Wirkungsgrad. Dazu brauchen wir dann noch die Thermodynamik. Erster Satz der Thermodynamik: Bier wird warm, Kaffee wird kalt. Keiner lacht, okay. Jetzt fühle ich mich traurig. Also die Summe aller Energieformen eines abgeschlossenen Systems bleibt erhalten. Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik, ganz salopp formuliert. Also gibt es keine Perpetuum mobile, erste Ordnung. Perpetuum mobile, übersetzt heißt ständig bewegend. Das heißt, ich kann quasi nichts anschubsen und es wird sich für ewig fortbewegen. Zweiter Satz der Thermodynamik. Da muss man erstmal unterscheiden zwischen Exergie und Anergie. Exergie ist der Teil der Energie, den wir letztendlich in das, was wir haben wollen, umwandeln. Und die Anergie ist das, was wir nicht umwandeln können. Die Gesamtenergie setzt sich dabei dann halt auch logischerweise aus Exergie und Anergie zusammen. So, selbst bei reversiblen Prozessen kann Energie nicht vollständig in Energie umgewandelt werden. Exergie, sorry. Das heißt, wir stellen uns jetzt einen Prozess vor, den man reversibeln kann. Moment. Nee, das Kanu passt nicht ganz. Aber Kanu kommt gleich. Also, ja, ihr wisst, was gemeint ist, oder? Also aufgrund der Verlustleistung, wenn ich etwas in die eine Richtung hinbewege, kann ich es nicht 100% wieder zurückbewegen, weil ich auf dem Weg dahin Verluste habe. Im Grunde sagt das aber nur das. Und die Entropie in einem abgeschlossenen System kann ich abnehmen, das ist die Folge davon. Wie der Kamerad gerade schon gesagt hat, ist der ideale Prozess der Carnot-Prozess, der 1824 von diesem charmanten Herrn namens Carnot hergeleitet wurde. Der Carnot-Prozess beschreibt den maximalen Wirkungsgrad, den eine Wärmekraftmaschine überhaupt besitzen kann. Das wird durch diese zwei Graphen verdeutlicht, die auch irgendwann nochmal wichtig werden könnten. Und letztendlich funktioniert der ganze Carnot-Prozess mit zwei einfachen Schritten. Und zwar ist das eine ein adiabatischer Schritt. Das ist immer die Außenkante, wo quasi von meinem ersten Punkt hier oben, wo ich einen gewissen Druck, Volumen und eine gewisse Temperatur habe, ich die Entropie ende. Die Entropie, andersrum, ich muss in die andere. Also ich fange mit dem Isotherm an. Entschuldigung, mein Fehler. Wir fangen mit dem Isotherm an. P1, V1, T1. Isotherm bedeutet, die Temperatur des Systems bleibt konstant. Wenn die Temperatur konstant bleibt, muss ich aufgrund des idealen Gasgesetzes aber der Druck und das Volumen ändern. Dann mache ich den adiabatischen Prozess. Das heißt, ich ändere die Entropie des Systems. Die Entropie bleibt konstant und der Rest ändert sich, so rum. Das heißt P3, V3 und T2. Dann habe ich wieder ein Isotherm, wo ich meine, quasi hier stecke ich Energie rein, hier kriege ich sie dann letztendlich raus. Und dann gehe ich wieder hoch. Das Ganze ist ein abgeschlossenes System und ihr seht, ich stecke hier Arbeit rein. Das System verarbeitet die und ich kriege unten die Arbeit rein. Wenn ich eine ideale Carnot-Maschine hätte, würde Q1, Q2 gleich sein. Ist es aber nicht. Dazu gibt es dann hier die Definition des Wirkungsgrades, die kommt aber später nochmal genauer. Weil ich stecke Energie rein. Okay. Ja, du hast recht. Ja. Q2 wäre 0. Ja, mein Fehler. Aber wie gesagt, das kommt auch nochmal, da gibt es extra nochmal einen ganzen Dienstagnachmittag zu. Nur zu Wärmekraftprozessen. Da kommt auch nochmal der Herr Otto und der Herr Diesel. Und dann könnt ihr die auch noch lernen. So. Also. Wie schon gesagt, das Ganze hier ist auch noch ein bisschen Wirtschaft. Weil wir betrachten jetzt nicht nur die reine Energie, die reine Umwandlung von dem, was wir haben, sondern auch noch alles, was dazugehört. Das heißt, wir betrachten die Erzeugung von Nutzenergie mit allem, was wir dafür brauchen. Das ist einmal hier das alles. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur Steinkohle verbrennen, brauchen wir nicht nur die Steinkohle, sondern wir brauchen die Luft, mit der es reagieren kann. Wir brauchen das Wasser zum Kühlen und wir brauchen diese ganzen anderen Dinge, die hier mit drin sind und kriegen zum Schluss das da raus. Das heißt, ihr seht, das ist nicht nur einfach nur C plus O2 ist gleich CO2, sondern da kommt noch ein ganz anderer Rattenschwanz hinten dran, mit dem wir auch alles handhaben müssen. Und hier hinten Flugstaub, Abwasser, das sind alles so Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte, weil die auch uns nur Effizienz kosten. Mal ein kleiner Vergleich nochmal zwischen chemischer Energie und nuklearer Energie. Wenn wir jetzt 75, also das ist jetzt quasi, wenn wir jetzt 100% des Stromverbrauches einer Person für 75 Jahre hochrechnen würden, rein aus Kohlekraft, würden wir so viel CO2, so viel Schwefeldioxid, so viel Asche produzieren und dasselbe dann nochmal auf der anderen Seite für die Kernspaltung. Das heißt, wenn man sich diese Zahl anguckt, dass wir 300 Gramm Spaltprodukte erzeugen oder diese Zahl an Kohlenstoffdioxid, ist das natürlich schon mal ein wesentlicher Unterschied. Da muss man sich aber natürlich immer davor sorgen, dass die Spaltprodukte deutlich gefährlicher sind als das Kohlenstoffdioxid. Nur mal so als Gedankenvermerk. So, ein bisschen noch Begriffsklärung. Bin langsamer, als ich dachte. Also, wir haben die Primärenergie. Die Primärenergie ist quasi das, was der Energieträger für uns vor jeder Umwandlung hat. Das heißt, wenn ich Steinkohle aus dem Boden habe, ist die Energie, die in dem Energieträger drin ist, die Primärenergie. Wenn ich die Kohle jetzt weitergebe zu einer Raffinerie oder zu irgendeiner Firma und die presst die zu Briketts, dann habe ich die Endenergie. Die Endenergie ist quasi die Energie, die dann letztendlich in dem Energieträger drin ist, die der Nutzer bekommt. Und zum Schluss gibt es dann die Nutzenergie. Das heißt, wenn ich dann die Kohle verbrenne, die Wärme, die mein Steak warm macht, das ist zum Schluss die Nutzenergie. Dasselbe gilt natürlich für Öl. Das Öl, was ich aus dem Boden habe, hat die Primärenergie. In der Raffinerie wird es zu Benzin, das ist die Endenergie. Und das, was letztendlich dann in Bewegung für mein Auto rauskommt, ist dann die Endenergie. Nutzenergie. So rum. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich nehme an, dass es das Verhältnis ist, dass ich, wenn ich Primärenergie 3 habe, zum Schluss nur noch 2 und zum Schluss nur noch 1 habe. Das heißt, ich sehe, bei jedem Schritt verliert man ein Drittel der Energie. Bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist. Braucht ihr aber auch nicht. Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad gibt uns quasi an, wie effizient jetzt letztendlich irgendwas funktioniert. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Glühbirne, ich stecke 40 Watt rein und kriege 5 Watt Licht raus. Wirkungsgrad nicht gut. Jetzt habe ich Energiesparlampe oder LEDs. 6 Watt LED, Energie geht rein und ich kriege 5 Watt Licht immer noch raus. Wirkungsgrad deutlich besser als vorher. Das heißt, das ist eigentlich nur das Verhältnis zwischen der nutzbaren Energie und der vorher eingesetzten Energie. Und wenn ich eine Wirkungsgradkette habe, dann muss ich das Ding einfach nur multiplizieren, bis ich da bin. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, ist das nicht jetzt eigentlich nur so einfach, wie ich es gesagt habe, sondern den Wirkungsgrad kann man von ganz vorne bis ganz hinten durchrechnen. Das heißt, ich gucke mir mal eine Leuchtstofflampe an. Ich habe am Anfang 100%. Das heißt, meine Energie ist komplett noch im Energieträger letztendlich drin. Jetzt fange ich an, in dem Kohlekraftwerk das Zeug zu verbrennen. Kriege ich schon mal das Erste, was zugrunde geht. Ich verliere schon mal 2%, allein weil ich den Ofen beheizen muss. Dann verliere ich 8%, die durch Dampf verloren gehen. Dann kriege ich durch die Turbine 40% Reibungsverluste rein. Und das geht dann so lange durch, bis ich zum Schluss nach 6% der vor eingespeisten Energie durch die Kohle zum Schluss in meine Glühbirne rauskriege. Plus die Glühbirne hat dann auch nochmal 36% Abwärme. Das heißt, das ist alles, ja. Wenn man sich das so anguckt, ist das relativ traurig. Aber so ist halt leider das Leben. Deswegen gibt es auch den Energieerntefaktor, weil der Wirkungsgrad beschreibt nur die Effizienz der Umwandlung und der Energieerntefaktor gibt aber auch noch über das Gesamtsystem Auskunft. Das heißt, irgendeiner muss das Kohlekraftwerk vorher gebaut haben. Irgendeiner muss vorher auch die Stromversorgung gebaut haben. Und das geht alles in den Energieerntefaktor mit rein. Nachteil daran ist natürlich, dass das eine relativ vage Aussage ist, weil je nachdem, wen du fragst, rechnet der was anderes aus als der andere. Aber normalerweise in der Energiebranche wird mit dem Erntefaktor gesprochen, über den Erntefaktor gesprochen, nicht mehr über den Wirkungsgrad. Also wie gesagt, Energieerzeugung während der Lebensdauer der Anlage gegen alles andere für Bau, Wartung, Entsorgung und den ganzen anderen Geläsch. Ja. Der globale Wirkungsgrad, das heißt letztendlich, wie das komplett rausgeht, setzt sich zusammen aus dem Wirkungsgrad an sich und dem Energieerntefaktor. Und für kleine Erntefaktoren, für sehr kleine Erntefaktoren wird das halt durch den Term hier bestimmt. Dann geht das Ganze gegen Äther. Wenn das gegen unendlich geht, Mathematik. So, Erntefaktoren als Vergleich zwischen, wie soll das anders sein, chemischer Energie und nuklearer Energie. Das heißt, ich habe hier, wenn ich 30 Megawatt Kohle im Kraftwerk angucke und da ein Gigawatt Kohlekraftwerk, habe ich einen deutlich niedrigeren ich habe ein bisschen besseren Wirkungsgrad und der Energieerntefaktor. Es ist halt, Energieerntefaktor ist nett zu wissen, aber ihr wisst halt nie genau, aus was jetzt alles zusammensetzt. Also ich würde bei so Graphen immer vorsichtig sein. Aber auch das ist was nett to know ist, ihr müsst sowas nicht wissen. So, wieder Zeit für ein bisschen Wirtschaft. Aktuell gibt es eine Größe, die man sich anguckt, um ungefähr die Wirtschaftskraft eines Staates zu begutachten. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Wirtschaft anhängt, aber die Wirtschaftler machen am liebsten so einfache Vergleiche, um zu gucken, mit wem man Länder gut vergleichen kann. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Big Mac-Faktor, der einfach nur besagt, wie viel kostet der Big Mac in welchem Land. Und daran kann die Wirtschaftler dann gucken, wie ungefähr die Lebenserhaltungskosten sind. Weil der Big Mac weltweit aus denselben Sachen besteht, also müsste eigentlich dasselbe kosten. Wenn er mehr kostet, ist das Leben da teurer als woanders. Big Mac-Faktor. Und so ähnlich machen sie es auch mit Energie und der Wirtschaftsleistung. Je mehr Energie ein Land verbraucht, desto fortschrittlicher wird das Land wahrscheinlich sein. Und das wird natürlich dann im Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsprodukt gesetzt, weil Wirtschaftler alles im Zusammenhang mit dem Bruttowirtschaftsprodukt setzen. Das heißt, gucken wir uns das Ganze mal an. Primärenergieeinsatz in Deutschland sind 40 Milliarden Kilowattstunden. Bruttoinlandsprodukt sind 2000 Milliarden Euro. Das heißt, unsere Energie über BIP sind 2 Kilowattstunden pro Euro. Das heißt, 50% davon ist für die Wertschöpfung 1 Kilowattstunde pro Euro. Wichtig ist hier, das heißt, wir brauchen, um 1 Euro BIP zu erzeugen, 2 Kilowattstunden. Bei den anderen Ländern ist das deutlich weniger, bei anderen Ländern ist es wieder mehr. Den einen geht es wirtschaftlich besser, den anderen geht es wirtschaftlich schlechter. Das kann man dann im Kontext sehen mit den ganzen anderen Ländern auf dem Planeten, wenigstens ein paar. Das kommt aber erst später scheinbar. Okay, das ist jetzt, wie sich das zusammensetzt. Die größten Faktoren sind oben ganz klar Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei. Hier unten dann Eisen, Stahl. Für den privaten Gebrauch ist es unten die Heizung. Das heißt, wenn ihr der Welt helfen wollt, kauft euch Decken. Heizen ist der Feind. Und diese Verteilung sieht halt für jedes Land anders aus. Logischerweise. Was jetzt auch noch interessant ist, wenn man sich das Ganze mit Energie und Wirtschaft anguckt, ist der Preis des Rohöls, weil Öl regiert immer noch diesen Planeten, weil aus Öl so ziemlich alles gemacht ist. Ich meine, die Hälfte eurer Klamotten, das war auch mal Öl. Und wenn man sich das jetzt anguckt, gibt es immer relativ gravierende Ereignisse, wo der Ölpreis sich ein bisschen absenkt, sowas wie Kriege oder sowas, Wirtschaftskrisen. Und ihr seht, dass der Energiebedarf über die letzten Jahre und vor allem auch der Ölbedarf ein bisschen gestiegen ist. Wenn man das hier hinten weiterspinnen würde, wäre es wieder ungefähr auf der Höhe. Das Ding ist, die Amerikaner rechnen es immer in Dollar pro Barrel, weil die Amerikaner halt komische Einheiten benutzen. Wenn man sich das jetzt genommen mal komplett auf die USA bezieht, weil der USA aktuell noch der größte Ölverbraucher dieses Planeten ist, sieht man, dass das Wachstum der Wirtschaft der Amerikaner immer mit einem niedrigen Ölpreis einherging. Gab es einen teuren Rohölpreis, ist die Wirtschaft abgesunken. Das heißt, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Logischerweise, wenn die Wirtschaft aus Ölverbrauch besteht und das Öl viel kostet, kann die Wirtschaft nicht wachsen. Relativ klar, oder? So, kommen wir mal zu was Positiverem. Die Entwicklung von Photovoltaikanlagen. Ihr seht, dass auch hier, vor allem in den letzten paar Jahren, der Bau von Photovoltaikanlagen deutlich gestiegen ist, weltweit. Das ist gut, weil wir die Dinger nutzen können, um saubere Energie zu erzeugen. Wie bereits erwähnt, zu viel davon kann auch teuer werden, indem wir das dann an andere Länder verkaufen müssen, die nicht so grün sind wie wir. Dieser rapide Anstieg hat zwei wesentliche Ursachen. Einmal, dass die Leute mehr darauf achten, wo ihr Strom herkommt, weil halt Klimawandel doch so ein langsames Thema gewesen ist. Aber der deutlichere Grund dafür ist, dass der Preis deutlich gesunken ist und die Leute dadurch mehr kaufen können. Das heißt, hier ist der Endkundenpreis für Photovoltaikanlagen aufgelistet und ihr seht, das Ding geht rapide runter. Das heißt, in den letzten Jahren sind Photovoltaikanlagen immer billiger geworden und dadurch haben die Leute immer mehr gekauft. Weswegen wir jetzt mehr EEG-Umlagen zahlen müssen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Die Förderung von Photovoltaikanlagen, gut, ist auch gestiegen. Das heißt, Subventionierungen, grüne Programme, sowas hilft immer, um irgendwas zu pushen, dass es mehr gekauft wird und gleichzeitig der Preis dann auch gleich runtergehen muss. So. Dasselbe gilt ähnlich für Windkraft. Ja, auch nicht so interessant.
Zurück, was ist denn 2002 passiert? Ist es ein bisschen eingesackt?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, da gab es vielleicht ein paar Vogelskandale vielleicht.
Es könnte aber auch sein, dass hier bei 2001 ist im September irgendwas passiert, weswegen die Leute vielleicht nicht mehr so auf hohe Dinge gestanden haben. Kann auch sein. Ja, das sind Wirtschaftsdinger. Das weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Ja, weltweit ist das Ganze auch gestiegen. Ihr merkt schon, das ist sehr viel Graphen. Ihr müsst euch das nicht alles merken. Wenn ihr es mal gesehen habt, ist gut. Später die anderen Vorlesungen sind wichtiger. So, EEG-Umlage. Eben schon erklärt, alles was mit grünen Strom zu tun hat, kostet Geld. Die Bundesregierung zwingt die Unternehmen, mehr grüne Energie zu fördern. Dadurch entstehen für die mehr Kosten. Und was machen die? Die wälzen die Kosten natürlich auf ihre Endverbraucher ab. Klar, würde jeder so machen. Und ihr seht das auch, wenn jetzt die Photovoltaikanlagen und die Windkrafträder immer mehr werden, geht auch dadurch automatisch immer die Energieumlage mit hoch. Dass wir irgendwann mal schon hier bei 53 Euro pro Megawattstunde waren. Das kann man jetzt runterrechnen auf 0,5 Cent, wenn ich jetzt richtig umgerechnet habe, für die Kilowattstunde. Und Tendenz steigen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 0,8 Cent pro Kilowattstunde. Also es geht weiter hoch. Mit jedem Jahr wird es ein bisschen mehr. Könnt ihr auch mal bei euch zu Hause auf eurem Strom, eure Stromabrechnung gucken, steht drauf, wie viel EEG-Umlage ihr zahlt. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt nur Eco-Strom haben, zahlt ihr ein bisschen mehr. Weil das lassen die sich natürlich dann schön zweimal bezahlen. So. Gibt es Fragen dazu? Ich weiß, das ist ein bisschen trockenes Thema. Ich finde das Thema auch ein bisschen langweilig aktuell. Die Vorlesung wird besser, wenn es dann endlich um Physik geht und nicht mehr so viel um Wirtschaft. Okay, ein bisschen mache ich noch. Ja. Gut, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Also unser Umgang mit Energie. Wie gesagt, die Energiestatistiker verwenden Steinkohleäquivalent. Ist jetzt eine sehr unphysikalische Größe, aber kann man sich halt relativ einfach vorstellen, weswegen die anderen Leute damit rechnen. Weil, naja, es sind halt nur Wirtschaftler. Wenn man sich das anguckt, ein Kilogramm Steinkohleäquivalent sind ungefähr 8,5 Kilowattstunden, sind ungefähr 30 Megajoule. Megajoule mit Stromrechnung ist auch so eine Sache. Keiner weiß, wie viel Megajoule er an Strom verbraucht. Deswegen 8,5 Kilowattstunde. Das ist das, womit man da umgehen kann. Das ist auch das, was hinten auf dem Akku draufsteht. Wie hat am Anfang der Weltenergie verbraucht, diese 17 Milliarden Steinkohle-Äquivalent-Tonnen pro Jahr und pro Tag sind wir schon bei 48 Millionen Tonnen Steinkohle. Das wäre ein Zug mit 20 Meter langen, 50 Tonnen schweren Waggons, der dann auf eine Gesamtlänge von 17.000 Kilometer kommt. So viel Energie verbrauchen wir pro Tag. Ich weiß nicht, ob ihr den, ich weiß gar nicht, wie der Tag. Es gibt einen Tag im Jahr, bei dem immer gesagt wird, dass wir die Ressourcen für das Jahr schon aufgebraucht haben. Der war jetzt schon vor 3 Monaten oder sowas. Also irgendwann.
Der ist aktuell, glaube ich.
Oder im Juni.
Juni ist der aktuell. Der hat letztens, ist der nur noch, der rutscht immer weiter nach vorne.
Ja, ja.
Der Tag, wo wir die erneuerbaren Ressourcen aufbauen.
Ja.
Alle Ressourcen sind nur die sozusagen in einem Jahr wieder.
Ja, ja, klar. Können. Logischerweise. So. Zeitliche Entwicklung des Verbrauchs wird bestimmt durch die Bevölkerung und Energieverbrauch pro Person. Wer hätte das gedacht? Je mehr Leute es sind und je mehr die verbrauchen, umso mehr Strom brauchen wir. Ja, das heißt, für alle Prognosen, die wir uns angucken, wo auch hochgerechnet wird, wie es in Zukunft weitergeht mit der Energie, wird halt immer angenommen, wie viele Babys werden noch gemacht und wie viele iPhones werden diese Babys besitzen. Diese ganzen Prognosen werden dann aufgrund von bundesstaatlichen Statistiken geführt. Und da werden aber auch größtenteils aktuelle Entwicklungen mit eingerechnet und die Effizienz der einzelnen Kraftwerke und elektronischen Geräte weiter mit angepasst. Wichtig ist auch, wenn wir hier über Energie sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über Strom, sondern auch über alle Produkte, die wir kaufen, über die Nahrungsmittel, die wir kaufen, über die Kleidung, die wir tragen und letztendlich auch über alles, was produziert wird. Das alles ist hier mit Energie gemeint. Es geht nicht rein um den Strom. So, Entwicklung des Energieverbrauchs seit 1880. Vor 1880 war der Energieverbrauch noch relativ gering. Da gab es noch keine Glühbirnen, also jedenfalls nicht so viele. Und danach ging es halt rapide hoch. Und auch hier sieht man dann, dass gewisse Weltereignisse, sowas wie das hier, so einen gewissen Dip verursachen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, kann man darüber spekulieren, wo dieser Dip herkommt. Ich meine, wir haben eben gesagt, je mehr Menschen und je mehr die verbrauchen, desto mehr Strom brauchen wir. Hier gab es dann so einen kleinen Schnitt, wo ein paar weniger Menschen rumgelaufen sind als vorher. Und hier oben dann nochmal ein rein wirtschaftlicher Grund, Ölpreiskrise. Die Leute konnten sich ihr Grundmaterial nicht mehr leisten und haben deswegen nicht mehr produziert. Und Produktion kostet Energie, also ist der Energieverbrauch gesunken. Ihr seht hier die einzelnen Energieträger, die genutzt wurden. Und es gibt halt so ein paar, die relativ konstant bleiben, sowas wie Stein und Braunkohle oder hier Wasser. Aber dann halt die anderen Dinge wie Energie oder Ölgas, Erdgas oder Erdöl sind die halt, die dann diese Dips verursachen, wenn es halt um wirtschaftliche Konsequenzen geht. Habt ihr Fragen noch? Dann gibt es hier ein paar Backup-Folien. Ich mache noch ein bisschen weiter mit dem Teil 2. Also soweit ich noch gelesen habe, bevor ich keine Lust mehr hatte. Und den Rest könnt ihr dann nächste Woche weitermachen. Was ich jetzt aber machen will, ist nämlich das hier. Das ist nämlich der persönliche Energieverbrauch von Professor Holger Potlesch. Können wir ein bisschen abstenkern. Und zwar für ihn bei 2015. Das heißt, das ist schon ein paar Jahre her. Es gibt diese CO2-Rechner. Kann jeder mal für sich selber machen, wenn er da Lust drauf hat. Da kann man dann quasi mal gucken, wie viel Energie man selber in welcher Sparte denn verbraucht. So, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, gibt es hier einen relativ großen Punkt. Das sieht man jetzt leider auf dem Beamer nicht so. Das ist eigentlich orange und das ist das hier. Und das ist das Punkt Privatfahrzeug, öffentlicher Verkehr und Flugverkehr. Das heißt, der Professor reist viel, weil er am meisten nämlich an Flugverkehr verbraucht. Deswegen er auch jetzt nicht hier ist. Der Rest ist eigentlich relativ moderat. Also ihr könnt da wirklich alles durchreden, von Heizung, Strom, Ernährung, Konsum bis halt alles. Dann könnt ihr da mal angucken, wie viel Tonnen CO2 hier eigentlich so produziert. So, wenn wir uns jetzt mal den deutschen Durchschnitt angucken, ist das natürlich auf der Seite deutlich kleiner. Ich meine 18,66 Tonnen zu 0,84, schon ein kleiner Unterschied. Also wenn ihr viel reisen wollt, müsst ihr Professor werden. Wenn ihr auf Flugverkehr steht. Und der Rest ist eigentlich alles fast in Ordnung. Gut, er friert ein bisschen mehr. Guckt ein bisschen mehr Fernsehen. Okay, das ist auch ziemlich hoch. Und er fährt von Darmstadt immerhin bis hierher, deswegen ist das viel Stromverbrauch. Ne? Gut. Nur mal so. Also kann ich nur empfehlen, wer da mal Bock drauf hat. Ich habe es noch nicht gemacht, aber wäre sicher interessant. So. Wenn man sich jetzt über Energieverbrauch unterhalte und auch, jetzt haben wir schon über die Wirtschaft gesprochen, jetzt haben wir über die Bevölkerung gesprochen, dann kann man sich jetzt endlich mal genauere Zahlen angucken. Das heißt, wir gucken uns mal an, wo leben denn überhaupt so viele Energiesünder? Das heißt, hier ist mal eine Karte, das ist die Erde. Ich weiß, muss mal heute dazu sagen, normalerweise ist das rund. Ne? Die ist nicht flach, muss man heutzutage dazu sagen. Und hier sind mal die bevölkerungsreichsten Staaten eingetragen. Das heißt, die drei bevölkerungsreichsten Staaten sind China, Indien und Amerika. Komischerweise sind das auch die drei größten Energiesünder. Aber auch andere Länder wie Brasilien, Deutschland, wir stehen auch überall mit dabei bei den Listen, die es nicht so gut macht. Wenn man sich jetzt die Weltbevölkerung nochmal genau anguckt, hier sind dann nochmal die Zahlen mit da aufgeführt, wie viele Leute jetzt letztendlich doch wo leben. Das heißt, Amerika, die Vereinigten Staaten sind bei 300 Millionen ungefähr, China und Indien sind schon bei über Milliarden und wir sind aktuell bei, glaube ich, 83 Millionen oder sowas. Nur mal so als Vergleich. So, jetzt sieht es völlig schon aus, die beiden machen irgendwas falsch, weil das sind auf jeden Fall zu viele Leute. Jetzt kann man da wieder Prognosen aufstellen, wie es denn weitergeht. beziehungsweise wie das Bevölkerungswachstum sich ansteigen wird, bis man eine gewisse Zahl erreicht hat. Das heißt, Varianten des weltweiten Bevölkerungswachstums, die Zahlen der Rechnung. Ja. Sieht ganz nett aus. Letztendlich kommt raus, es werden immer mehr Leute. Allerdings gibt es da auch ein nettes Gedankenexperiment, und zwar, dass Überbevölkerung an sich ein Mythos ist, der niemals stattfinden wird. Mal ein bisschen off der Vorlesung, damit ich schon ein bisschen Zeit gewinne und nicht so viel darüber reden muss. Und zwar ist Überbevölkerung, tritt immer nur dann an, wenn eine sehr hohe Geburtenrate entsteht. Und was aktuell immer der Fall ist, ist, dass bei wirtschaftlich entwickelten Ländern die Geburtenrate immer weiter fällt. Das hat A damit zusammen, dass es weniger Kindersterben gibt. Das heißt, früher hatte man, wenn man sich das anguckt, gab es ein schönes Beispiel ist Britannien. Großbritannien ist das erste Land, was einen wirtschaftlichen Status erreicht hat aufgrund der industriellen Revolution. Das heißt, wir hatten, nehmen wir eine britische Familie, 8 Kinder. Von diesen 8 Kindern sind 5 gestorben. Das heißt, wir hatten 3 Erwachsene. Jetzt geht es den Leuten besser, sie können sich günstige Produkte leisten. Von diesen 8 Kindern sterben keine 5 mehr, sondern nur noch 1. Wie heißt es, wir haben immer noch 7 Kinder. Diese Kinder merken, 8 Kinder haben, ist nicht so geil. Also haben die im nächsten Schritt nur noch 2 Kinder. Und so im Grunde kann man das hochspinnen, wenn jedes Land auf diesem Planeten irgendwann diese Schwelle erreicht hat, wird es prinzipiell eine Geburtenrate von nur noch 2 Kindern eventuell geben. Vielleicht. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. So. Was brauchen wir denn jetzt, wenn wir so viele Menschen haben? Letztendlich brauchen wir als erstes mal Nahrung. Die Erzeugung von Nahrung ist ein unglaublich großer Energiefaktor. Nicht einfach nur, weil wir da viel Energie reinstecken müssen, sondern weil wir unglaublich viele Ressourcen dafür verwenden. In Form von Land, in Form von Manpower, Technik und halt letztendlich auch Strom. Das heißt, pro Kilogramm Ackerfläche werden ca. 4,5 Kilowattstunden Primärenergie benötigt. Das heißt, wir haben nur ein halbes Kilo Kohle für ein Kilo Ackerfrüchte. Das heißt, um die Welt mit Essen zu versorgen, brauchen wir ungefähr 11% des Weltenergiebedarfs. Also nur für Ackerfrüchte. Jetzt wird das Ding natürlich noch weiter verarbeitet. Das heißt, keiner steht darauf, Getreide zu essen. Das heißt, wir nehmen dieses Getreide und machen daraus was Besseres draus. In dem Fall jetzt Weißbrot. Ist jetzt nicht so viel besser, aber immer ein bisschen. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben einen Brennwert von einem Kilogramm Weißbrot von 0,35 Kilogramm Steinkohle-Äquivalent. Und haben aber vorher 0,7 Kilogramm Steinkohle-Äquivalent Energie drin gehabt. Das heißt, wir verlieren Energie. Das geht A auf die Landwirtschaft zurück, das geht auf die Mühle zurück, auf die Bäckerei und zum Schluss auf den Transport. Das heißt, wir nehmen das Getreide, machen daraus was, was uns schmeckt und verlieren dabei auf dem Weg Energie. So kann man das im Grunde einfach runterrechnen. So, das heißt, wenn wir unsere Bevölkerung ernähren wollen, brauchen wir mehr Fläche zum Anbauen von Energiepflanzen. Je mehr Menschen wir haben, desto mehr Fläche brauchen wir. Und das ist nämlich der Punkt mit diesem Überbevölkerung. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwann auf die Füße drehen, sondern es geht darum, dass wir uns nicht mehr ernähren können. Rede ich noch über Verkehr? Nee. Ich würde jetzt hier Schluss machen, weil ich euch lang genug genervt habe. Und den Verkehr dann dem Professor überlassen, der das besser macht als ich. Habt ihr Fragen? Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend da. Ja?